Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Der Show mit Internet und so, die hört ihr also hier gerade auf Fritz. Und ihr solltet ganz unbedingt dranbleiben die nächste halbe Stunde, wenn ihr auf Wohnungssuche seid. Denn wir werden uns mit einer ganz speziellen Wohnungs-App beschäftigen, die euch zumindest ein bisschen mehr Spaß bei der Wohnungssuche bieten soll. Und zwar heißt sie Homeboy. Ansonsten geht's heute auch noch um Podcasts und warum eigentlich irgendwie die immer noch so ein bisschen in der Nische drin stecken und viel zu wenig Leute eigentlich wissen, was es für tolle Podcasts alles da draußen in der Welt des Internets gibt. Und wir werfen einen Blick über den großen Teich und zwar zu zwei großen Hacker-Konferenzen in den USA. Also das alles hier in den nächsten zwei Stunden. Und das Gute ist, bei Fritz gibt's Netzmusik. Das heißt, das ist solche Musik, die ihr aus dem Netz euch ziehen könnt. Und zwar legal und kostenlos unter der Creative Commons Lizenz oder auch kurz der CC-Lizenz. Und da haben wir eine richtig gute Entdeckung für euch in dieser Woche und zwar Scholastic aus Kanada. Die machen so Oldschool-Beats gepaart mit richtig fetten, anständigen Raps. Und eigentlich kann da echt die Netzmusik heute für euch nicht besser starten. Wie immer gibt's in den nächsten zwei Stunden verteilt 7 Netzmusik-Titel in dieser Sendung, die ihr euch dann also kostenlos und legal runterladen könnt. Und dazu müsst ihr dann einfach mal in unser Blog gehen, trackback.fritz.de, denn da gibt es dann auch den Link zu dieser wunderbaren Netzmusik, wie jetzt eben von Scholastic, I'm Gope featuring the Mighty Apes.
So is it, eh? Yeah. Here I am in the total darkness, just trying to stand on a broken promise. Just another bump God throws upon us. See these tears, you know I'm honest. Hear that door slam, trying to breathe. Don't know where I'm going, but it's time to leave. Front door lights and the bag is packed. Too much said, never take it back. All I wanna do is climb back in bed and stuff my pillows on the mattress head. But I'm gone, too much to see. And by dawn, that'll be enough for me. A big storm, the rain's a ton. Funny how hard these things become when you're trapped in a maze like rats in a race. And the blood on your toes gets splashed in your face. Words upon words and it just gets cold. At what point can we admit it's over? My stuff, your stuff, moms and friends. At some point, bitch, it's gotta end. Do the right thing, melt the statue. Don't want you, no one else can have you. All messed up, it only gets wrong. One day, you'll say, baby, I'm gone. Too much to see, move on. It's not you, it's me. This song ain't what it used to be. Got no love, but now I'm free. I'm gone. Too much to see, move on. It's not you, it's me. This song ain't what it used to be. Got no love, but now I'm free. I'm gone.
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 Motherfucker.
I'm gone. Like a gale force wind. No need to pretend you were ever my friend. Relationships are a power trip. Who's gonna break and let their power slip first? And I mean it in the worst way. Pass the blame every time that the verse play. No wait, fuck it, I got issues. So we put the word love to misuse. Then it turned into hate so quickly. I hate you plain and simply. They say you'll never find anyone like me. I say that's the point precisely. Your face makes the feeling in my gut worsen. Like fuck, I wish I never met this person. I'm sure you thought that before. You aim for my heart and I aim for the door. And just to settle the score, I stand civil in the face of war. Like, don't it become clear in hindsight why they stepped in and out of your life? Yeah, they did so for your benefit, but they left so you could remember it. I know I gotta better the world I'm living in before I can let anybody else in.
I'm gone, too much to see, move on. It's not you, it's me. This song ain't what it used to be. Got no love, but now I'm free. I'm gone, too much to see, move on. It's not you, it's me. This song ain't what it used to be. Got no love, but now I'm free. I'm gone.
Das ist Netzmusik. Das heißt, die bekommt ihr zum kostenlosen legalen Download aus dem Netz und den Link dazu bekommt ihr auf unserem Blog zur Sendung.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
schaffen es ja jede Woche ein paar Links aus dem Netz. Und zwar suchen wir da so ein paar Sachen raus, von denen wir glauben, die wären auch für euch spannend. Natürlich, gerade auch weil gestern Weltkatzentag war, gibt es singende Katzen für euch, den Umgang mit Hasskommentaren und Dinge, die ihr vielleicht schon immer mal über euren Namen wissen wolltet.
Eine Highschool, ein Platz, eine Straße, all das und noch viel mehr trägt einen Vornamen: Wayne. Das Online-Tool Where the Streets Have Your Name hat es verraten. Programmiert hat es ein amerikanischer Visualisierungskünstler und Forscher. Alles, was ihr tun müsst, ist in eine Suchmaske euren Vornamen einzugeben, Mappit oder Earthit klicken und schon wird euch auf einer Karte ausgespuckt, wo überall auf der Welt Straßen, Plätze oder Dinge euren Namen tragen. Wer in der Öffentlichkeit steht, der muss immer damit rechnen, dass ihn Leute nicht mögen und das auch zeigen. Das kennen auch YouTube-Stars wie die Außenseiter. In den Kommentaren gibt es immer wieder mal Unschönes oder Fieses von Trollen zu lesen. Die Außenseiter haben einen guten Umgang damit gefunden. Sie lesen regelmäßig die Kommentare ihrer Hater vor und nehmen es mit Humor. Diese Woche ist eine neue Folge Hi Hater entstanden. Bei schlechten Kommentaren im Internet kann Gott sei Dank so das ein oder andere witzige Online-Tool für Abwechslung sorgen. Wir legen euch in dieser Woche Sing It Kitty ans Herz. Bei der Aktion eines britischen Mobilfunkanbieters könnt ihr euch ein trashiges 80er-Jahre-Musikvideo mit den Bildern eurer Freunde zusammenstellen. In dem Video trällert ihr dann gemeinsam mit einer Katze einen Song, fahrt dabei auf Bonanza-Rädern und Regenbögen fliegen um euch herum. Also alles, was ein gutes Internetvideo so braucht.
Ja, und genau deswegen geht ihr jetzt am besten direkt mal auf unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da findet ihr nochmal alle Links und ihr solltet auch dringend einen Blick in unser Twitter-Profil werfen. @radiotrackback heißen wir da, denn da findet ihr mal so ein kleines Beispiel von so einem hübschen Singen-Kitty-Video von mir.
Fritz Trackback.
Bald geht's ja wieder los. Die einen strömen rein nach Berlin, die anderen, die strömen wieder raus und die ganzen Studenten, die fluten dann die Stadt. Das heißt, umziehen ist angesagt. Und auch als Nicht-Studi umgezogen wird ja eigentlich immer. Und deswegen haben wir euch unseren App-Checker und Technik Fritzen Jonte Weiland mal in die Spur geschickt, eine neue App für euch zu finden, die euch das Wohnungssuchen zumindest ein bisschen einfacher machen soll. Und diese App heißt Homeboy und passenderweise scheint sie wohl etwas besser zu machen als andere Apps. Und zwar was denn, Jonte?
Also die App, sag ich jetzt mal, Homeboy, die macht zumindest vielleicht mehr Spaß beim Wohnungssuchen. Ob man da eine Wohnung kriegt, das kann man ja meistens selber nicht entscheiden. Die dreht nämlich dieses ganze Prinzip von Wohnungssuche um. Normalerweise sitzt ihr dann ja zu Hause, guckt nach Wohnung und fahrt dann im Zweifel hin, wo diese Wohnung ist. Wenn ihr euch dann da nicht auskennt, seht ihr erst da, ach, so schön ist es hier ja gar nicht, gefällt mir überhaupt nicht die Umgebung. Und bei Homeboy, da funktioniert das Ganze umgekehrt. Ihr seid unterwegs und da, wo es euch gefällt, sagt ihr dann, Mensch, hier würde ich jetzt gerne wohnen. Dann startet ihr die App, gebt ein, wie viele Zimmer und Quadratmeter ihr braucht und wie viel ihr maximal bezahlen wollt. Und dann werden euch Wohnungen eben in dieser Nähe von diesem Umkreis angezeigt. Mhm. Und damit ihr dann nicht durcheinander kommt, wenn ihr das an mehreren Orten macht, dann könnt ihr noch ein Foto machen von diesem Lieblingsort, also vielleicht von dem Café, was euch besonders gut gefällt und könnt euch dann daran erinnern, warum ihr da unbedingt wohnen wolltet, warum ihr da Wohnungen sehen wollt.
Das klingt an sich ja erstmal nach einer richtig guten Idee, aber das Wichtigste ist ja, dass man trotzdem, wenn man irgendwie so einen ganz netten Ort gefunden hat, wo man Bock hätte zu wohnen, einem die App auch wirklich genug Wohnung vorschlägt. Funktioniert das denn bei Homeboy?
Darüber braucht ihr euch wirklich keine Sorgen machen, denn die Datenbank, auf die Homeboy zugreift, ist von Immobilien-Scout24. Das ist ja vielleicht die größte Wohnungsplattform im Netz. Die App ist allerdings nicht von Immobilien-Scout24. Da kommen wir gleich zu dem Punkt, den du angesprochen hast. Die war nämlich nicht so schlau, sondern die App benutzt eben nur deren Daten.
Und wer steckt jetzt hinter der App?
Genau, du kommst zu einem sehr, sehr spannenden Punkt, denn Homeboy ist für mich vor allem interessant, weil die App zeigt, wie Apps in Zukunft aussehen und funktionieren können. Homeboy ist von den Machern von Stuffle, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist so eine App, die hat für mich so ein bisschen den Kleinanzeigenmarkt revolutioniert. Also die macht nichts Neues, aber macht halt das Alte viel, 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 viel besser. Und die Jungs und Mädels von Stuffle, die haben offenbar verstanden, wie Apps im Jahr 2014 aussehen und funktionieren müssen. Homeboy ist nämlich gerade mal in 48 Stunden entstanden auf einem Hackathon. Für alle Hackathons sind quasi so Programmierwettbewerbe, da treffen sich dann Programmierer und müssen in kurzer Zeit zu einem bestimmten Thema ein Programm oder eine App auf die Beine stellen. Deswegen ist Homeboy, weil es halt in so kurzer Zeit entstanden ist, auch noch nicht bei 100%, also noch in der sogenannten Beta-Phase, im Moment auch nur für Android zu haben. Aber das Feedback, das war jetzt schon so gut, dass wohl weiter dran gearbeitet werden soll. Also da geht noch was, aber auch so funktioniert die App und ich würde sie mir an eurer Stelle auf jeden Fall mal angucken.
Das heißt also nicht nur, wenn ihr vielleicht gerade auf der Wohnungssuche seid, sondern auch, wenn ihr App-Design total spannend findet. Denn Jonte findet auf jeden Fall Homeboy, das ist eine App, wie sie 2014 aussehen und auch funktionieren sollte. Und das ist doch mal eine Ansage.
Fersen. Wer will was? Gib mir am Morgen 20 Rapper und ich grill das. Ich lese aus dem Buch die Zeichen, sie enthüllen was. One-Shotter-Rapper, One-Shotter-Hacker. Ich backe dicke Brötchen, Ofenbrett, so wie bei Bäcker. Das Ritual vor der roten Fahne. Du hast große Angst, Rosenkranz in der hohlen Hand, Totentanz. Ich hab die Hosen an, guck dir diese Posen an. Wenn die Priester kommen ins Studio, du wärst besser losgerannt. Die Konkurrenz ruft, der Produzent groove. Schreib ich ins Kondolenzbuch. Der Herr gibt, der Herr nimmt, der Vers sitzt, der Schwert schwingt, der Kopf rollt, das Herz springt, du hörst ne Nadel fallen. Gedenkt an dich im Angesicht meiner Feinde. Im Wein liegt die Wahrheit, auf den Gräbern liegen Steine. Achtung, Achtung, wer übernimmt die Haftung? Jetzt stellt sich nur die Frage, wie geh ich mit meiner Macht um? Das Licht am Ende des Tunnels, ich zeig es dir. Auf deinem Grabstein steht R.I.P. eingraviert.
Mit Worten auf Beats, die Boom zelebriere nun ohne viele Blumen Siegesruhm. Lass MCs unter meinen Riesenschuhen im Frieden ruhen, wie in den Truhen, die sie vom Priester in die Tiefe tun. Sag dir so wie Versace, Riposi, Pacha, Michael, Corleone, der Pate, so wie ich sage, ich thron hier. Hol dir die Gnade oder Game Over, die Schafe machen Flecker, set dein Pullover, die Tage checks. Terminator Team entlacht das Magazin, Pep, 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 verbaler Assassin, komm nicht mit Glockenrollen, Flip auf, brauch um Spliff, Top Knoll, mein Bruder und ich sind hier und lassen Hip-Hop rollen. Ja? Stimmt die Summe, schöpfen die Dummen, kein Verdacht, lass die Fumme schreien, wir kommen auf der dunklen Seite der Macht, kein Schuss, ein Knall und das war's, ein fallendes Glas, alles im Arsch, alle in Schwarz, alles gesagt. Vergib mir Vater, denn ich weiß, was ich tue. Schicke Seife, knicke Palmen, ficke alles, lass mich einfach in Ruhe. Rat dich, Auftragskiller, Aufwartskiller, schlaf nicht, der Trip botanisch, sitz bloß da, nicht sporadisch, nicht diplomatisch, der Trick trojanisch, mein Shit so artig, der Flow so erhaben, aristokratisch. Rapper wollen alles, die Wahrheit nie. Ich nehm das Mikro für die anderen, heißt das R.I.P. Sag ich.
Afrop, R.I.P., Rest in Peace. Und man hätte ja fast denken können, dass Afrop vielleicht selber schon Rest in Peace gemacht hat. Denn die letzten Jahre war es ja ganz schön still geworden um den Rapper. Und so Anfang der 2000er war er ja so einer der deutschen Rapper schlechthin. Ging also ganz schön hoch und runter mit dem guten Mann. Knastaufenthalt auch noch inklusive. Aber jetzt hat er sich wieder berappelt. Gibt ein neues Album. Push heißt diese Platte. Und es gibt auf Tonspion gerade diesen Song R.I.P., den ihr eben gehört habt, als kostenlosen Download, als Vorgeschmack auf eben diese Platte. Und den Link dazu, den kriegt ihr bei uns im Blog zur Sendung. Wenn ihr im Netz was hört, also irgendwie ein Audio, das für das Internet produziert wurde, dann ist das ein Podcast. Nichts anderes, als dass Leute sich also von Mikrofonen setzen und irgendwas zu irgendeinem Thema erzählen, von Politik über Kochen bis zu reinen Laber-Podcasts. Und trotzdem bekommen gerade frei produzierte Podcasts nicht so viel Aufmerksamkeit, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Und außerdem werden die auch noch hauptsächlich von Männern produziert. So scheint es zumindest. Und das schrieb Spiegel Online in dieser Woche. Woran das liegt und was man dagegen tun kann, darüber habe ich mit Nele Heise gesprochen. Sie forscht am Hans-Bredow-Institut der Uni Hamburg zu Podcasts und auch Webradios. Und deswegen wollte ich von ihr wissen, es gibt ja schon seit über 10 Jahren nun Podcasts. Wie kommt es denn, dass das Format trotzdem irgendwie immer noch nicht so den richtigen Durchbruch geschafft hat?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe, wie immer natürlich. Einmal hat es was mit den Themen zu tun, die da bedient werden. Also die Bandbreite an Themen ist häufig noch nicht so groß. Da geht es oft um technische Themen. Aber mittlerweile sieht man, dass auch neue Akteure dazukommen, Wissenschaftspodcaster, viele Frauen, die jetzt auch podcasten zum Beispiel. Das heißt also, in den letzten 10 Jahren hat sich das so ein bisschen im Kreis gedreht und sagen wir, in den letzten 2 Jahren passiert da auch was thematisch. Und dann ist es natürlich auch immer noch eine technische Hürde. Also man muss erst mal verstehen, wie das funktioniert mit dem Podcast. Und vielleicht am besten noch eine App haben, mit dem man das regelmäßig abonnieren und hören kann. Und das ist, glaube ich, für viele Nutzer noch unheimlichen Aufwand, den sie nicht eingehen wollen in vielen Stellen. Oder was sie nicht kennen vielleicht auch.
Hast du das Gefühl, die Podcasts hinken qualitativ anderen Webformaten so ein bisschen hinterher? Weil YouTube oder selbst Blogs sind ja durchaus erfolgreicher als eben so mancher Podcasts. Warum schaffen das die Podcasts nicht, auch auf solche Zahlen zu kommen?
Na, YouTube hat ja den Riesenvorteil, dass es eine Seite ist, auf der sich alles konzentriert. Also sowas gibt es ja meines Erachtens fürs Audio oder für Podcasts selber nicht, dass man einen Ort hat, an den man ansteuert und dort kommt einem schon alles entgegen. Das ist so das eine. Und Blogs, muss ich sagen, ja, es ist halt ein vertrautes Format. Man sitzt am Computer und liest Texte. Und ich glaube, Audio ist für viele Menschen immer noch stark durchs Radio geprägt, so was das Nutzungsverhalten angeht. Also ich schalte was ein und dann werde ich berieselt, sei es mit Musik oder eben mit Text. Und das ist schon eine Hürde, weil ja, ich muss eben eine aktive Rolle einnehmen. Ich muss da erstmal hingehen und ich muss es erstmal aufsuchen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Audio ist einfach nicht durchsuchbar. Oder sagen wir mal, mir ist jetzt keine Suchmaschine nur für Audioinhalte bekannt. Und dadurch gehen Audioinhalte selten viral. Und das ist natürlich ein Problem, vor dem auch Podcasts letzten Endes stehen.
Du hast es eben schon angesprochen, es gibt auch gar kein soziales Netzwerk, wo alle Audioinhalte oder wo sich alles um Audioinhalte dreht, wie zum Beispiel ja YouTube, was fürs Video wäre, oder Instagram für Bilder oder eben Twitter für Textnachrichten und so weiter. Warum sucht man nach solchen Angeboten vergeblich? Wie erklärst du dir das?
Ja, es gibt ja sowas wie SoundCloud zum Beispiel. Da funktioniert das, denke ich, ganz gut. Aber auch da ist es eben eine interessierte Zielgruppe, die sich dann auch stärker mit Audioinhalten auseinandersetzt, die eben nicht Musik sind. Also das darf man nicht vergessen. Sprechinhalte, ja, da muss ich einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit dem zuwenden. Vielleicht hat es auch einfach noch niemand probiert. Keine Ahnung. Also vielleicht kommt das jetzt auch irgendwann mal und wir sehen in 5 Jahren dann das große Audiotube oder wie auch immer das dann heißen wird. Es ist ja auch so, wenn zum Beispiel Inhalte von Radiosendern im Netz geteilt werden, sind das oft Links auf deren Webseiten, wo dann auch wieder ein Text dazu steht und ich kann mir dann irgendwie noch das Audio anklicken. Aber allein die Teilbarkeit oder ja das Teilen von Audioinhalten ist halt unheimlich schwer meines Erachtens noch. Und da könnte man durchaus dran arbeiten. Weil was man nämlich zum Beispiel sieht, ist, dass wenn es um Audioinhalte im Netz geht, dass die Nutzungsgruppen, die da ganz weit vorne sind, eben jüngere Menschen sind. Das heißt, es hat also durchaus Zukunftspotenzial. Die gehen damit, denke ich, schon selbstverständlicher um, als vielleicht ältere Nutzer das tun, die dann doch lieber Radio hören oder mal eine Platte auflegen, jetzt mal so ganz plakativ gesprochen.
Es gibt jetzt zumindest ein paar Podcast-Formate, die durchaus erfolgreich sind, auch wenn sie vielleicht irgendwie so in der Community bleiben. Woran oder wie muss ein Podcast gemacht sein, damit er eine große Hörerschaft erreicht, weil er ja eben so schwer vielleicht auch gefunden werden kann und sich nicht auf einer Plattform wie zum Beispiel YouTube eben schon befindet?
Also die immer sehr erfolgreich sind in Deutschland, sind zum Beispiel Podcasts von Radiosendungen tatsächlich, weil die einfach eine super Audioqualität haben. Ich glaube, das ist schon ein Kriterium durchaus, und weil sie auch inhaltlich gut gemacht sind. Das, denke ich, ist ein Kriterium, was erfolgsversprechend ist. Genau, einfach die Aufnahmequalität. Das andere ist natürlich, dass man zu Podcastern oder Podcasterinnen teilweise auch wirklich eine Beziehung entwickelt über die Dauer. Das heißt, man baut sich halt allmählich eine Fanbase auf, die nachvollziehen möchte, was ist denn jetzt wieder passiert, oder die eben dann einfach richtig ein Fan wird von dem Angebot. Und da kontinuierlich zu liefern, spannende Inhalte aufzubereiten, interessante Gesprächsthemen aufzugreifen, das sind, glaube ich, oder auch mal Überraschendes und Erhaltenes zu integrieren, ich glaube, das sind Dinge, die einen Podcast erfolgreich machen. Und in Deutschland sind zum Beispiel auch englischsprachige Podcasts doch immer noch relativ beliebt, wobei dort vielleicht auch eine andere Kultur herrscht, wenn man so an die ganzen Community-Radios oder sowas denkt. Die haben sich das einfach viel schneller und vielleicht ja dadurch letzten Endes erfolgreicher angeeignet. Aber was nun den Erfolg ausmacht, das kann sehr viele unterschiedliche Faktoren beinhalten.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man gerade eben ins Ausland guckt, auch gerne zum Beispiel eben in die Staaten, da kommen sehr, sehr viele gute Podcasts her, die auch inhaltlich sehr ausgefeilt sind, die sie aufwendig produziert sind, zum Teil sogar wie Feature produziert sind. Warum gibt es von dieser Sorte Podcast deiner Meinung nach so wenig bei uns?
Ich glaube, die Podcast-Szene ist hier einfach ganz anders gewachsen. Also am Anfang war das einfach für viele so eine Erweiterung ihres Blogs. Für manche ist das ja auch heute noch so. Das heißt, dort haben eben Laien und Amateure das Medium genutzt, um sich auszuprobieren, um einfach mal ins Netz zu labern sozusagen. Und erst später sind mehr, sage ich mal, professionelle Radiomacher dazu übergegangen, eben auch für sich einen Podcast zu machen. Jemand wie Holger Klein ist da ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo man das sieht. Das heißt, ich glaube, die Podcast-Szene in Deutschland ist anders gewachsen, auch vom Selbstverständnis her. Und das kann man auch an den Themen, denke ich, ablesen. Das sind dann so Formate wie das Chaos Radio, die es schon lange gibt, oder Küchenradio. Da geht es halt vielleicht um einen anderen inhaltlichen Anspruch erstmal als bei den Radiomachern oder bei den Podcastmachern in Amerika, die das von vornherein vielleicht auch ein bisschen strategischer und professioneller im Anspruch angegangen sind.
Das Chaosradio, das Küchenradio, Holger Klein, das sind alles männlich dominierte Podcasts zumindest. Und auch insgesamt scheint es so zu sein, als wenn das Podcasting in Deutschland auf jeden Fall eine Männerdomäne ist. Du hast ja jetzt auch angefangen, mal so zu sammeln, wo es denn überhaupt Frauen-Podcasts in Anführungszeichen gibt. Und da hat sich dann auch noch dabei herausgestellt, dass viel, viel mehr Podcasterinnen aus den alten Bundesländern kommen als aus den neuen. Wie erklärst du dir zum einen die Geschlechter, aber auch diese Ost-West-Schieflage?
Also wir waren ja jetzt durch die Sammlung der Podcasts erstmal überrascht, wie viele Frauen überhaupt Podcasts machen. Also entweder alleine oder im Team mit einem oder mehreren Männern. Das war, glaube ich, so bis jetzt noch nicht so sichtbar. Also es ist gar nicht so schlimm, wie man vielleicht annehmen könnte. Das ist das eine. Ich glaube einfach, dass Frauen vielleicht nicht sich so trauen, sich erstmal in so ein Abenteuer reinzustürzen. Also viele Frauen, Podcasterinnen, mit denen ich gesprochen habe, bis jetzt sagen halt, ja, ich habe wirklich lange gebraucht, mir das zu überlegen und auch das technisch umzusetzen. Also dieser Abenteuersinn oder so ist da vielleicht nicht so ausgeprägt. Das braucht dann einfach eine gewisse Zeit, um von der Hörerin zur Podcasterin zu werden. Und dann, glaube ich, bleiben die auch dran und erkennen das als Medium, wo sie ihre eigene Stimme im Netz ergreifen können. Das ist vielleicht ein Grund, warum diese Schieflage herrscht. Vielleicht ist es aber auch einfach, dass man sieht, Podcasts werden halt viel von Männern gemacht und das vielleicht auch Vorbilder fehlen. Und das war ja auch ein Grund, um diese Liste zu machen. Was dieses Ost-West-Ding angeht, das weiß ich nicht so genau, ob das tatsächlich trägt, weil was wir jetzt angeguckt haben, waren ja wirklich Podcasterinnen. Vielleicht ist dieses Verhältnis viel ausgeglichener, wenn man sich mal alle Podcasts anguckt. Ich glaube, dass es eher so eine Stadt-Land-Gefälle gibt, wenn es ums Podcasten geht. Also ganz dominant ist Berlin, Hamburg, da gibt es viele Podcasts, München zum Beispiel oder auch in Frankfurt sammelt sich das so ein bisschen. Das heißt, es ist vielleicht wirklich Podcasten was Urbanes, weil im urbanen Raum eben auch die, wie nennt man sie so schön, Early Adopter, also die Menschen, die technische Innovationen ganz am Anfang schon sich aneignen und dann ja ausprobieren, dass man die vielleicht generell eher im urbanen Raum findet, in Großstädten. Und so kommt es eben zu so einer gewissen Schieflage und kleinere Städte und aus allen möglichen anderen Gebieten, die ziehen dann vielleicht eher später nach.
Welche Möglichkeiten siehst du denn, Podcasts vielleicht gerade auf dem Land, wo nicht nur weniger produziert, sondern ich sage mal mutmaßlich auch vielleicht etwas weniger gehört wird, dafür zu begeistern, mehr Podcasts oder überhaupt Podcasts zu hören?
Na, das Hören, glaube ich, das weiß ich nicht. Ich glaube, das Podcast-Hören ist für manche eben auch eine Möglichkeit, um gerade so eine Anbindung an so eine urbane Szene oder an so einen Netzdiskurs, von dem ja sozusagen Podcasts auch Ausdruck sind, ja, so eine Anbindung da zu finden. Ich glaube, es hilft einfach nur den Leuten, das zu erklären, was das ist, spannende Podcasts zu empfehlen, also dann eben nicht den laienhaft gemachten Laber-Podcast, in dem 3 Stunden Leute sich was über ihren, keine Ahnung, über ihren Alltag erzählen, sondern vielleicht einfach ein paar gut gemachte Angebote. Ich zum Beispiel empfehle meiner Mutter ganz gerne mal ein paar Podcasts zu Themen, wo ich weiß, die sie interessieren könnten. Also, und dann sage ich ihr auch nicht hier, du brauchst da eine App für, sondern schicke ihr einfach den Link auf die Website und sag, hier, hör dir das mal an. Und genauso, glaube ich, läuft der Hase, dass man das bekannt machen muss, weitertragen muss, die Leute infizieren muss mit dem Podcast-Fieber. Und dann läuft es schon.
Und Nele hat mir auch noch ihre Lieblingspodcasts verraten. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Vielleicht sind ja auch ein paar Tipps für euch dabei. Und zwar in trockenen Büchern, die Mikrodilettanten, Logbuch, Netzpolitik und Wir müssen reden. Das ist Netzmusik, Atlantis von Crystal Fox und den Dolphin Tears. We'll be right back. Ich finde ja, dieser Song klingt voll irre. Klingt auch genauso, wie er heißt. Atlantis heißt er nämlich. Und man hört ja so dieses Delfin-Geschnatter im Hintergrund und passt auch wunderbar zu den Interpreten Dolphin Tears. Und Crystal Fox, war ja irgendwie klar, dass da sowas Abgefahrenes bei rauskommen muss. Den Song gibt's kostenlos im Netz. Heißt, ihr könnt euch den einfach runterladen. Und den Link dazu bekommt ihr auf trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Ich habe einen Gast hier. Hallo Philipp.
Hallo Radio.
Hallo Radio, finde ich sehr, sehr schön. Ja, du bist ja hier wegen den Podcasts. Ja, alle fleißigen Trackback-Hörer, die sind mit Podcasts auf jeden Fall schon mal sehr vertraut. Aber insgesamt ist Audio im Netz eher so ein Nischenphänomen. Und vielleicht auch, weil bei vielen Podcast-Formaten einfach so ein bisschen vor sich hingelabert wird. In den USA gibt's aber deutlich mehr Podcasts, die auch aufwendig produziert werden. Und sogar mit echtem Storytelling.
Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's a cloud. It's a moon. Also, some stars. There are so many things in the sky. Welcome to Night Vale.
Night Vale ist zum Beispiel so einer dieser Podcasts und die haben auch ganz schön fette Hörerzahlen, nicht nur in den Staaten, sondern auch bei uns. Und das Ganze geht jetzt sogar so weit, dass die Podcaster Joseph Fink und auch Jeffrey Craner auf Tour gehen. Und was genau da jetzt passieren soll, dazu bist du jetzt hier, Philipp. Hallo.
Ja, hallo nochmal. Ja.
Und du bist Veranstalter von dieser Podcast-Nacht, könnte man sagen, zu Night Vale im November in der Berliner Passionskirche. Und die Podcaster, habe ich ja eben schon gesagt, die gehen auf Tour. Was heißt denn das? Führen die da einfach ihre Podcasts live vor Publikum auf, bauen ihr Setup auf? Wie läuft das ab?
Ja, im Grunde genau so. Also es wird so sein, dass das Ganze in Berlin in der Passionskirche stattfinden wird und dann ist einfach tatsächlich sehr wahrscheinlich, wenn sich das Team nicht noch was Neues überlegt, was gerne mal passiert, aber grundsätzlich werden zwei Episoden aufgeführt bzw. gesprochen, was relativ simpel ist, weil das Ganze ja im Grunde nur wie eine Radiosendung aufgebaut ist mit einem Sprecher. Und die beiden Episoden werden dann von dem sogenannten Wetterbericht unterbrochen, was traditionsgemäß bei Night Vale ein musikalisches Stück ist. Und in diesem Fall wird das Ganze dann von Mary Epworth gemacht.
Das heißt, man kann eigentlich so ein bisschen hinter die Kulissen des Podcastens gucken. Wer also keine Ahnung hat, wie Podcasting normalerweise funktioniert, der sieht das dann mal dort live auf der Bühne.
Ja, ganz genau, ja.
Ah, okay. Ansonsten weiß ich aber auch, zu Night Vale gibt es auch Transkripte. Das heißt, fleißige Hörerlein haben all das aufgeschrieben, was die beiden Herren da mal verpodcastet haben. Wird da draus auch einfach vorgelesen werden, wie bei so einer richtigen Lesung?
Also es wird natürlich schon so sein, dass der Sprecher, Cecil heißt er, sowohl in echt als auch als Charakter, der Radiomoderator quasi der Nachrichtensendung, dann da steht und sein Manuskript in der Hand hat und einfach schon auch klassisch vorlesen wird, aber natürlich das nicht zum ersten Mal macht und es entsprechend natürlich Charme hat und Charakter.
Mal abgesehen jetzt von den ganzen technischen Sachen, ganz, ganz wichtig für alle, die es vielleicht eben nicht kennen, wo genau rum geht's denn bei The Night Vale?
Night Vale ist ein kleines Städtchen, irgendwo undefiniert in irgendeiner Wüste im groben Süden, Südwesten von Amerika. Im Grunde, also wie gesagt, das ist aufgebaut wie eine Radiosendung, was eigentlich ja sehr, sehr ironisch ist für einen Podcast, aber es hat so ein bisschen...
Die Herren haben Humor.
Ja, sehr. Oh ja, absolut, ja. Es ist alles sehr düster in sich. Es hat den Charme von einer alten 50er-Jahre-Radiosendung so ein bisschen. So ein bisschen wie wenn Steven Spielberg in Twin Peaks seine eigene Radiosendung machen würde. So kann man sich das grob vorstellen. Also es oder so Geschichten aus der Gruft ähnlich quasi. Und es geht halt immer darum, dass Cecil quasi seine Sendung macht, was so eine Informationssendung ist für die kleine Stadt. Und dann gibt es immer Warnungen und Infomercials. Und also, es hat alles so ein bisschen Propagandastil. und ist halt alles nur durchzogen mit Verschwörungstheorien und alles auf 11 gedreht quasi.
Ja. Das klingt eben gar nicht so nach Laber-Podcast, sondern schon eben nach richtig aufwendiger Geschichte und Produktion, wie man es vielleicht eher aus dem Radio kennt, oder?
Definitiv. Also es ist total geskriptet und es ist jede Folge, mittlerweile gibt es ganz viele Gastautoren, die auch schreiben. Das grundsätzliche Ding dahinter ist, dass einfach gemacht wird, worauf die Autoren Bock haben, und das ist dann aber auch so und das ist dann für immer quasi in Zement gemeißelt in dem ganzen Universum von Night Vale und hat halt alles eine Continuity.
Ja. So Philipp, wir sind ja hier unter uns, ne? Findest du nicht, dass das auch so ein bisschen so ein Rückschritt ist, wenn so ein modernes digitales Medium wie ein Podcast aus dem Netz rausgeht und wieder ganz oldschool sich auf die Bühne stellt?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube im Grunde nicht, weil es ergänzt sich ja alles super und es bringt halt irgendwie auch alles einfach mal ein bisschen, bringt der ganzen Sache nochmal mehr Leben und man sieht Menschen und man muss sich halt auch mal Hosen anziehen, um dann rauszugehen und das Ganze anzugucken. Ja.
Sehr gut, wenn ihr auch Lust habt, eure Hose mal anzuziehen, am 6. November, vorher braucht ihr das noch nicht, da findet nämlich dann The Night Vale in der Berliner Passionskirche live auf der Bühne statt. Dort wird live gepodcastet werden und Phil hat auch einmal zwei Tickets mitgebracht, und wer jetzt ganz, 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 ganz schnell ist und hier als allererster anruft, der gewinnt genau diese Tickets unter der 0331 70 97 110. Danke, Phil.
Gerne.
David Brown Production.
Struggling, mumbling to myself, I don't want none of this. None of this heartache, none of this stress. Feeling like I'm cursed, mom told me I was blessed. Just a broke college graduate with so much potential. Living below average is fucking with my mental. Cause I went by the book and did things the right way. Should've been a crook and robbed a pharmacy at Rite Aid. Cause my way ain't cutting it, about to say fuck this shit. This life thing ain't working and I've had enough of it. Clutching to a dream where the good go unnoticed. And every verse I'm writing got me feeling like I'm hopeless. Spoken with conviction, trying to make a living. Finding it hard as hell for a man in my position. Trying to make it. Impression and a lesson. New endeavors, try to take it. Trials and tribulations coming dog like a rainstorm. And on a note, I remain calm. Comma full of drama. Shoot the llama like a sentiment. Mama fighting cancer while I'm trying to fight the industry. Working on the fire to make it. Always gotta grind and take it. Turkey when I strive to bake it. Always with a nine to kick it. My brother's schizophrenic. Mental illness can't be. That shit is like a track star running in a family. So every day get another casualty to trust niggas. And so my attitude is dog really fuck niggas. Chase sparks trying to make it. Cartel lacing the beat, they can't forsake it. It's none of stress, none of less. Manifest, they can bless through the stress. Chase sparks manifest.
Getting money since the Motorola beepers. It's a struggle through the downs and ups, but I'm hustler at heart, I ain't never giving up.
Das Schöne ist ja an Netzmusik, ne? Kriegt man kostenlos im Internet, genau wie die hier von Cartel, Feel Like Giving Up. Schon seit 6 Jahren macht der Musik. Und wenn ihr so ein bisschen aktiver in der Netzmusikszene seid, dann seid ihr bestimmt schon in irgendeiner Form mal über den gestolpert. Der hat wirklich schon viele, viele, viele EPs rausgehauen. Immer so mit kurzen Songs, richtig fetten Beats. Wunderbar, solltet ihr euch ein bisschen mehr noch von reinziehen.
Fritz Trackpack. Vom www. ins RADIO.
Aus dem Netz heraus in unsere Linktipps hat es geschafft, ein wahrscheinlich neuer Snowden, Tindern mit Hunden und noch ein Projekt, das schon mal bei Trackback zu Gast war vor einiger Zeit. Damals war dieses Projekt noch in seiner Crowdfunding-Phase und jetzt stellen sie wichtige Fragen in Form von Videos.
Wo in unserem Alltag stecken eigentlich überall Computer und Algorithmen dahinter? Was wird alles von Software gesteuert? Diese Frage hat sich auch das Crowdfunding-Projekt Looking into Black Boxes gestellt. Auch einige von euch scheint es sehr interessiert zu haben. Das Funding war erfolgreich. Jetzt ist das erste Video online und darin geht es darum, was in Krankenhäusern alles computergesteuert läuft. Übrigens, der Vorschlag für das Thema der ersten Folge kam von einem Trackback-Hörer. Normalerweise sind ja Dating-Apps dazu da, Menschen miteinander zu verkuppeln. Bei Tinder funktioniert das so, wenn zwei Leute gegenseitig das Foto des anderen liken, dann gibt es ein Match und die beiden können loschatten. Diese Idee hat sich auch eine US-amerikanische Tierrettungsorganisation zu eigen gemacht. Via Tinder werden herrenlose Hunde mit neuen Besitzern verkuppelt. Über den Chat erfahrt ihr etwas über den Hund und könnt ein Date ausmachen. Und wenn es zwischen Herrchen oder Frauchen und Hund funkt, dann bleiben sie zusammen. Seit etwa einem Jahr ist er immer wieder Thema, auch bei Trackback, Edward Snowden. Der amerikanische Whistleblower hat in dieser Woche gerade sein Asyl in Russland verlängert bekommen. Da gibt es neue NSA-Leaks zu einer Liste von Terrorverdächtigen auf der Seite The Intercept. Das Brisante, die Enthüllungen stammen nicht von Snowden. Es bleibt also vorerst spannend, wer noch ein Zeichen gegen die Vorgehensweise der US-Geheimdienste setzen will.
Alles nachzulesen, zum Nachklicken und Anschauen gibt es bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und die Linktipps hat euch Wayne Schlegel präsentiert. Und jetzt könnt ihr mal gepflegt schon mal vielleicht ja, die Mundharmonika rausholen. Ich finde, es passt sehr gut zu diesem Netzmusiksong.
I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep the light in this strange game you play. I'm fine to don't cross the line. Oh.
klingt so unglaublich friedlich, finde ich. Dieser Song von Quentin Hennepay, I Wanna Be, mag vielleicht auch daran liegen, dass er nicht nur Musiker ist, sondern tatsächlich auch Friedensaktivist und versucht auch mit seiner Musik auf Frieden aufmerksam zu machen. Seine Songs gibt es natürlich, damit sich auch der Frieden ganz, ganz weit verbreitet, auch frei zum Download. Und den Link zu diesem Song, wo ihr den runterladen könnt, bekommt ihr in unserem Blog. Böse, destruktive Hacker hacken Rechner aus egoistischen Gründen und dann nennt man sie Black Hats. In Las Vegas findet gerade eine Konferenz statt, die genau diesen Namen trägt und zusätzlich noch eine zweite, die DEFCON. Und es sind zwei der größten Hacker-Konferenzen weltweit. Und da zeigen sich Hacker also gegenseitig ihre größten Coups. Und der Journalist Patrick Beuth, der ist dort gerade vor Ort und ich habe vor der Sendung mit ihm per Skype über eben diese beiden Konferenzen Black Hats und DEFCON gesprochen. Und da wollte ich natürlich mal wissen, leider Gottes, es ist ja immer noch so, dass man ständig irgendwie Männer in Skimasken vor ihren Rechnern sieht, wenn gerne Medien Hacker bebildern. Und ich wollte dann doch mal wissen, wie denn solche Hacker auf der DEFCON wirklich aussehen.
Ich weiß nicht, ob es hier wirklich böse Black Hats gibt. Ich bezweifle das. Natürlich gibt es hier ein paar Spaßvögel, die Dinge tun, die vielleicht nicht ganz legal sind. Aber in erster Linie ist die Hacker-Community mal total divers, wie alle anderen Communities auch. Also man kann da jetzt gar nichts über einen Kamm scheren. Wir haben hier Sicherheitsforscher, die tatsächlich einfach Forschung betreiben. Es gibt vielleicht Script-Kiddies, die gerne rumspielen und versuchen, wo kommen sie rein, in welche Systeme oder Netze. Es gibt hier sehr, sehr viele junge Leute, also so Kinder, die lernen und zum Teil auch schon irre viel können. Ich habe mich mit einem unterhalten, der war vielleicht 12, 13. Der hat quasi in einer anderen Sprache gesprochen. Ich habe nichts verstanden von dem, was er erzählt hat. Es gibt Aktivisten, also mehr so politisch orientierte Hacker. Das ist halt einfach sehr unterschiedlich.
Welcher Hack, der da vorgestellt wurde, hat dich denn bislang am meisten beeindruckt? Mal abgesehen vielleicht von den Kids, die auch schon eine ganze Menge auf dem Kasten haben.
Es gab diese Woche auf der Black Hat einen, der schon im Vorfeld bekannt wurde, über eine neue Art, jede Art von USB-Gerät, also USB-Sticks oder auch Webcams, zu manipulieren. Ein wirklich böser Angriff, der aber nicht so schwierig ist, dass ihn nicht andere auch durchführen könnten. Und deshalb ist der in die Öffentlichkeit gekommen jetzt, damit Industrie und andere Player sich dagegen, sich gegen Maßnahmen ausdenken können. Wie gesagt, ein Angriff auf jedes USB-Gerät, das ein Rechner dann komplett übernehmen kann, ohne dass man da noch großartig was gegen tun kann, der war ziemlich böse. Ich habe gestern gesehen, einen Mann, der sich zum Ziel gesetzt hat, bestimmte Wanzen, die die NSA einsetzt, zum Abhören von Räumen nachzubauen mit billiger Hardware. Der hat gerade erst angefangen, der macht aber Fortschritte. Und so das erste Ergebnis war schon ziemlich abgefahren, das er vorgestellt hat. Also mit ganz billiger Technik und ein bisschen Radarspielerei einen Raum abzuhören, ohne selbst da drin zu sein oder zu hören, was gerade jemand in seiner Tastatur eingibt. Auf diesem Weg ist der gerade, fand ich sehr spannend und sehr cool.
Das ist ja was, was nicht unbedingt jeden, ich sag mal, Standard-Internet-Nutzer unbedingt tangiert. Gibt es trotzdem eine Menge Hacks, die dort vorgestellt werden, die so den ganz normalen, alltäglichen Nutzer auch betreffen?
Was hier vorgestellt wird, ist quasi der Hack von jedem technischen Gerät, das du dir vorstellen kannst. Das geht los von Computern, Smartphones, die wir als Privatanwender benutzen. Das geht über neue vernetzte Geräte aus diesem vielbeschworenen Internet der Dinge, also irgendwelche vernetzten Rauchmelder oder andere Haushaltsgeräte, bis hin zu Industrieanlagen. Das heißt, das ist einfach ganz unterschiedlich. Es gibt Sachen, die uns alle angehen oder jeden Anwender angehen und Sachen, die einfach wahnsinnig speziell sind.
Diese speziellen Sachen oder vielleicht sagen wir mal besser die großen Sachen, wenn es zum Beispiel um Industriehacks oder solche Geschichten geht, sind das dann Leute oder Hacker, die auch vielleicht Vorbilder sind oder die ganz besonders so ein bisschen gefeiert werden in dieser Szene?
Gute Frage. Es gibt sicherlich ein paar Rockstars in der Szene. Ich finde das Publikum in Las Vegas sowohl bei der Black Hat als auch bei der DEFCON relativ verhalten. Entweder weil es schwer ist, die zu beeindrucken oder weil die Vorträge vielleicht doch noch nicht wirklich State of the Art sind.
Was heißt das? Nicht State of the Art?
Ich glaube, es gibt Leute, die noch wesentlich komplexere Angriffe fahren können als das, was hier vorgestellt wird. Und das sind dann aber vielleicht Menschen, die nicht unbedingt ins Licht der Öffentlichkeit drängen, entweder weil sie es nicht nötig haben oder weil halt auch die Zielgruppe eine andere ist. Also halt Sicherheitsforscher, die damit ihr Geld verdienen und die wenig davon haben, wenn sie das hier 14.000 bunten Hackern vorstellen, die sich halt einfach, die viel feiern wollen. Das sind dann halt Leute, die wenden sich eher an die Industrie oder an andere Kreise.
Werden da manche Sachen auch unter Verschluss gehalten, weil vielleicht der Hacker auch unter Umständen mit einem Beinchen dann im Knast stehen würde?
Es gibt ein paar Vorträge, die diese Woche hätten stattfinden sollen auf der Black Hat und der DEFCON und zurückgezogen wurden. Und das hat auch mitunter rechtliche Gründe. Da geht es aber dann zum Beispiel so um wissenschaftliche Standards, die nicht eingehalten worden sind. Ansonsten ist das Schema ja immer so, dass jemand eine Sicherheitslücke entdeckt, dann den Hersteller informiert und ihm ein bisschen Zeit gibt und sagt, ihr habt jetzt, keine Ahnung, 2-3 Monate Zeit, darauf zu reagieren. Und danach gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Das setzt die Unternehmen unter Druck, die Lücke zu schließen. Und dann kann man in die Öffentlichkeit gehen und sagen, hier, ich habe diesen Angriff geschafft. Das System war unsicher, ist jetzt gefixt. Aber wir können uns jetzt überlegen, sind ähnliche Systeme vielleicht ähnlich unsicher?
Nun ist die DEFCON und auch die Black Hat, wie viele andere Konferenzen, auch nicht nur eine reine spaßfreie Veranstaltung, sondern sie ist durchaus berüchtigt dafür, dass da viel getrunken und viel gefeiert wird. Hast du davon irgendwas mitbekommen?
Nein, gar nicht. Spaß beiseite. Hier sind 14.000 Hacker gerade in einem Hotel.
Und du bist mittendrin?
Ja, klar. Natürlich feiern die. Und ich meine, die Hotels in Las Vegas sind eh eine Welt für sich. Die sind schon so aufgebaut, dass man in der Regel gar nicht mehr so genau mitkriegt, ob es draußen noch oder schon wieder hell ist. Und natürlich gibt es einige, die sind einfach nur hier zum Feiern. Und andere, die sind halt sozusagen ein bisschen zum Arbeiten hier oder zum Vorstellen. Das ist eine wilde Mischung.
Also Patrick Beuth ist auf jeden Fall zum Arbeiten da. Morgen ist dann aber auch alles vorbei. Bis dahin schreibt Patrick aber auf jeden Fall noch über die DEFCON und die Black Hat bei Zeit Online. Und ich empfehle euch auf jeden Fall mal einen Blick dorthin. Es lohnt sich sehr, ist sehr, sehr spannend. Und jetzt solltet ihr euch mal gepflegt zurücklehnen zu diesen wunderbaren sommerlichen Netzmusikklängen. We'll be right back. finde das ja schon voll verwirrend, wenn eine Band TV Girl heißt und dann singt da ein Typ. Ja? Es sind nämlich eigentlich auch drei Männer, die das machen. TV Girl, ja? Ihr hört hier gerade ihren Song Birds Don't Sing. Aus L.A. kommen die Jungs und ihr müsst euch ranhalten. Ihr müsst schnell sein, denn diese Platte von denen, wo auch dieser Song drauf ist, Birds Don't Sing, die gibt's nur 10.000 Mal als kostenlosen Download. Danach gibt's das nicht mehr, beziehungsweise dann müsst ihr anfangen zu zahlen. Also schnell mal auf trackback.fritz.de, denn da gibt's den Link zum Download und dann kriegt ihr bestimmt auch noch, weil ihr ja fix seid, ganz, ganz schnell ein kostenloses Album von TV Girl.
Fritz Trackback. Blogger?
Ja, das ist diese Rubrik, die wir hier immer haben, wo ich mir Blogger und Bloggerinnen in mein Studio einlade und nicht immer irgendwen stelle ich hier vor, beziehungsweise irgendeinen Blog stelle ich vor, sondern ich lasse mir das immer vom Blogger Privat der Vorwoche empfehlen. Letzte Woche war hier Anastasia Umrig und die hat mir Folgendes empfohlen.
Ja, ich habe einen Blog entdeckt, Fuck Off Henry. Da schreibt Janine über ihre Krankheit, sie hatte Krebs und sie hat den Krebs Henry getauft und sie schreibt über ihren Alltag mit dieser Krankheit und wie sie das besiegt. Und das finde ich so toll und ich glaube, das ist eine so sympathische Frau, ich kenne sie nicht und ich würde sehr, sehr gerne mehr über sie erfahren und schlage sie deshalb vor.
Und deshalb ist sie jetzt auch bei mir im Studio. Hallo Janine.
Hallo Theresa.
Du bist ja heiß begehrt, könnte man sagen. Du wurdest 2 Wochen hintereinander vorgeschlagen. Hat sich bestimmt total gut angefühlt, oder?
Ja, ich glaube, so fühlt sich eine Biernominierung an, oder?
Ich weiß nicht, hatte ich noch nicht, du.
Noch nicht.
Andere Leute geben ja irgendwie so ihren Kuscheltieren oder ihrem Auto vielleicht einen Namen. Du, das wurde ja jetzt gerade schon angesprochen, hast das ja eigentlich mit deinem Tumor gemacht. Ist eigentlich kein so schönes Thema wie eben jetzt das Kuscheltier oder irgendwie das Auto. Warum so ein Kosename in Anführungszeichen, Henry?
Das ist eine gute Frage, weil mir der Name tatsächlich nach meiner Diagnose ja, im wahrsten Sinne des Wortes erschienen und ich kannte bis dato keinen Henry und vielleicht war auch genau das der Grund, warum ich, warum mir mein Bewusstsein gesagt hat, hier Hallöchen, jetzt gib mal deinem Gegner einen Namen und somit auch ein Gesicht und habe dann den Namen einfach angenommen und ihn fortan Henry genannt und ihm damit auch den Kampf erklärt.
Und daraus ist dann halt eben auch Fuck Off Henry, das Blog, genau, entstanden. Also der sollte ja auch wieder weggehen, ist er ja Gott sei Dank auch mittlerweile.
Ja, ja.
Warum hast du dich dazu entschieden, überhaupt darüber zu bloggen? Es ist ja auch was sehr Privates.
Das stimmt. Es sind mehrere Gründe. Zum einen habe ich auch bewusst nach der ganzen Chemotherapie angefangen, mich mehr und mehr mit dem Thema Krebs auch zu beschäftigen. Ich habe während der Behandlungsphase überhaupt nicht im Internet recherchiert, was ich übrigens jedem empfehlen würde, der jetzt nicht unbedingt Krebs hat, aber eine schwerwiegende Krankheit diagnostiziert bekommen hat. Finger weg vom Internet, fragt eure Ärzte.
Das macht einen nur verrückt, oder?
Ja, ja, ganz genau. Und das Non-Hodgkin-Lymphom, was ich hatte, war ungefähr so groß wie ein Handball und sehr diffus und sehr aggressiv. Und da gibt's leider Gottes hier in Deutschland oder zum Glück, wie auch immer, nicht ganz so viel Material, was man sich so zu Gemüte führen kann. Also Brustkrebs ist natürlich sehr weit verbreitet, aber diese spezielle Art des Krebses, da sind sehr spärliche Informationen im Internet auffindbar. Und private Blogger oder Menschen, die sich generell einfach da im Internet ich wollte schon fast sagen outen, aber da einfach ihre Erfahrungen schreiben, habe ich überhaupt nicht gefunden. Oder es war dann auch eher so ein Protokoll von Medikamenten, die man bekommen hat. Und ich wollte halt einfach darüber schreiben, dass wenn man Krebs hat, hat man nicht nur alleine diese Krankheit, sondern sein komplettes Umfeld hat diese Krankheit. Und deswegen ist es auch ganz gut, einfach seinen Lieblingsmenschen, die einen umgeben, vielleicht auch ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, so hey, so geht's mir momentan, so fühle ich mich und ihr könnt mich aber bitte darauf ansprechen, weil das ist, glaube ich, auch ganz, ganz schwer für Leute, die jemanden kennen im Umfeld, sie halt nicht genau wissen, wie soll ich denn einfach mit der Krankheit auch umgehen, mag derjenige überhaupt darüber sprechen oder nicht, was soll ich denn machen, wie soll ich mich verhalten und ich glaube, das ist so eine kleine Anleitung, ja, für Nicht-Betroffene, aber auch für Betroffene.
Es gibt ja einen sehr bekannten Blogger, der tatsächlich über seinen Krebsleiden auch gebloggt hat. Das war Wolfgang Herrndorf, auch ein Schriftsteller. Arbeit und Struktur hieß das Blog, wurde mittlerweile auch verlegt. Und Arbeit und Struktur heißt es deshalb, weil er Arbeit und Struktur brauchte, um so noch so ein bisschen Halt überhaupt in seinem Leben zu haben. Wenn ich richtig gelesen habe, hast du deinen Job in der Zeit dann auch aufgegeben.
Ja.
Was hat dir vor allen Dingen Halt gegeben in der Zeit?
Meine Familie, besonders meine Mama. Hallo Mama.
Dann hat sie sich bestimmt jetzt gefreut.
Ja, ja, ja. Sie war wirklich in der schwersten Zeit immer an meiner Seite und sie wohnt in Hannover und hat wirklich immer, ist immer hin und her gependelt und sie hat mir ganz viel Kraft gegeben und natürlich auch ja, meine Lieblingsmenschen, meine Freunde. Die waren alle ganz, ganz doll für mich da und haben mir in dieser Zeit Halt und Kraft gegeben.
Du bist ja jetzt seit kurzem geheilt, was natürlich eine wunderschöne Nachricht ist. Und in diesem Eintrag, der dann die frohe Kunde verbringt oder in die Welt hinausschreit, würde ich sagen, ja. Da stehen dann so lauter Häkchen, was du jetzt sozusagen alles schon im Leben erlebt hast. Aber es stehen auch gar nicht so richtig neue Pläne drin. Gibt es jetzt irgendwie so ganz neue Pläne, was du jetzt unbedingt noch in Angriff nehmen möchtest, jetzt wo sozusagen auch die Lebensenergie wieder zurück ist?
Auf jeden Fall. Also es ist gerade so ein bisschen, als wenn jemand bei mir im Gehirn das Licht angeknipst hat. Da kommen gerade ganz, ganz viele Ideen und ich sprudel halt einfach nur so vor Kreativität. Und es gibt tatsächlich gerade aktuell ein Projekt, was jetzt auch nächste Woche gleich schon starten soll. Und zwar entstand die Idee aus, ja, aus dieser Zeit. Ich wollte mich ganz gerne tätowieren lassen. Und hat mich da irgendwie...
Ich sehe da aber schon ein Tattoo.
Ja, das ist kein echtes.
Ah, weil ich muss das ja jetzt erklären, kann mich ja nicht sehen. Du hast nämlich so oberhalb der Brust, so unterm Schlüsselbein, so eine rote Feder.
Genau,
ja.
Genau.
Ist das auch die Stelle, wo der Tumor ursprünglich mal war?
Das ist eigentlich die Stelle, das ist auf der anderen Seite, aber auf der Stelle habe ich quasi ein sogenanntes Fake-Tattoo drüber geklebt. Das ist eine Narbe, von einer Operation, die ich da habe. Und genau, aus der Zeit ist halt einfach die Idee entstanden, zu sagen, ne, also jetzt muss ich nochmal kurz zurückspulen. Also ich war beim Tätowierer, wollte mich tätowieren lassen. Normale Frauen rennen dann irgendwie zum Friseur, wenn der Ex oder sowas Schluss macht. Ich habe natürlich mit Henry Schluss gemacht. Friseur, na gut, ich hatte halt irgendwie nicht wirklich was da oben auf dem Kopf, deswegen hatte das keinen Sinn gemacht. Und er meint, das ist halt irgendwie schon nicht ganz so ungefährlich jetzt so nach einer Chemo, weil auch Leute, die Antibiotika nehmen oder in der Stillzeit sind, können halt einfach auch gefährliche Stoffe halt in der Tattoofarbe sind. Muss nicht unbedingt. Aber deswegen habe ich mich nach einer Alternative umgeschaut, weil ich dachte, jetzt noch mehr chemischen Müll in meinem Körper möchte ich einfach nicht mehr haben. Und bin dann ja darauf gestoßen, einfach Fake-Tattoos zu entwerfen und selber zu produzieren. Und ich habe...
deswegen auch das Fake-Tattoo.
Genau, genau. Sind halt ungiftig und völlig harmlos. Und die kann man dann einfach auch nach 4-5 Tagen problemlos wieder entfernen und... Genau, auch für all die Leute, die einfach sagen, ich hätte ganz gerne Tätowierungen, aber ich traue mich nicht oder ich weiß nicht wo, ich weiß nicht was.
Sind das zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, die in so einer Zeit, in der es halt einem wirklich nicht gut geht, auch so ein bisschen irgendwie Freude machen, so was ganz Kleines wie, ich kann mich vielleicht nicht tätowieren lassen, aber jetzt habe ich dieses blöde Ding, was kann ich mir einfach für ein paar Tage raufpacken und es ist irgendwie trotzdem gut?
Genau, also ich habe auch immer gesagt, so klar, Henry ist halt ein ganz, ganz großer Doofmann, aber auf der anderen Seite... hat er mir halt einfach auch so einen kleinen, Arschtritt würde ich jetzt nicht, schon auch Arschtritt verpasst und hat mir auch ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten jetzt eröffnet, einfach mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und da viele Sachen auch anders zu machen, so ein bisschen den Beat ein bisschen runterzuschrauben, ein bisschen zu entschleunigen.
Wir werden jetzt noch mal kurz das Tempo im Gegensatz dazu erhöhen.
Okay.
Und zwar wollen wir dich ja noch ein bisschen schneller und ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen gehen wir jetzt über zur Kurzfragerunde, okay?
Okay.
Der oder das Blog?
Das.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Hardcore oder Casual Gamer?
Weder noch.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge auf deinem Blog später nochmal liest?
Gute Frage. Schmidt happens?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Heidenai. Ich glaube tatsächlich fuckoffhenry.de.
Was ist das nächste Blog oder auch ein Podcast oder ein Vlog, was auch immer, was wir in der nächsten Woche hier unbedingt vorstellen müssen?
Ich bin ganz, ganz verknallt in zwei Mädels. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Webseite schon vorgestellt habt, aber es gibt eine Single-Börse, die nennt sich Im Gegenteil. Und Jule und Anni sind irgendwie, glaube ich, so die sympathischsten Verkuppler, die ich leider nicht persönlich kenne, aber ich finde die Seite ganz, ganz toll und möchte die jedem Single-Menschen ans Herz legen.
Angenommen, die haben jetzt aus irgendwelchen Gründen keine Zeit, hättest du noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, und zwar wäre das die Hanna, die kommt aus Hamburg und schreibt auf ihrer Seite Projekt Gesundes Leben über eben genau dieses. Hat tolle Rezepte, macht tolle Bilder und hat halt irgendwie immer ganz gute Ratschläge, wie man sich ja gesund durchs Leben bewegt.
Gibt es ansonsten noch eine Frage, die ich dir vielleicht habe vergessen zu stellen?
Nein.
Sehr gut. Dann haben wir ein rundes Interview geschafft. Janine, ich freue mich sehr, dass du heute so froh und munter bei mir im Studio gesessen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Glück und Erfolg.
Dankeschön.
I couldn't be insensible and that's the point in being passionate and irresistible. Not to bite a bundle up, the movement of a butterfly that snatches at the pieces. Here's a dark horse to signify. And what is worth being seen as fulfillment? Governs least, and I wanna break the law to give quality to something, not achieving anything. I wanna be admired for being who I am. I wear feelings on my forehead. I wear feelings on my.
bin mega verknallt in diese Band. Jan Röttger, Worth Being Seen. Und ihr könnt noch mehr davon bekommen, wenn ihr genauso verknallt seid wie ich. Und zwar morgen ab 17 Uhr. Und zwar bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Da kommen sie bei Christoph Schrack vorbei, werden in ihre neue Platte reinhören, da ein bisschen drüber sprechen. Und er hat noch viele mehr Gäste, unter anderem nehme ich auch noch Susanna. Die kommt aus Bremen, hat auch ihre EP dabei, wird auch ein bisschen was live zum Besten geben. Und da werdet ihr also auch viele schöne Musik entdecken, die ihr normalerweise wahrscheinlich einfach nicht so bekommen könnt. Also morgen wieder allerspätestens ab 17 Uhr Fritz einschalten. Und Trackback ist damit auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei all meinen Gästen, die heute da gewesen sind und natürlich bei euch fürs Zuhören. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio und das ist die letzte Netzmusik für heute. Sie kommt von Gurkem Han Jr. und heißt Ocean und für euch geht's hier gleich weiter mit dem Soundgarden, der euch so richtig schön auf den Samstagabend einstimmt. Macht's gut!
Und das hört man.